Zwei Fragen noch, bitte.
Wie spricht diese Zeitung, dieser Baum von morgen gegen den Nematismus? Weil es sich ein Teil
drum. Der Baum ist auch nicht von morgen, sondern der ist von mir.
Da steht ganz oben
aus heutiger Sicht. Und morgen lebt nicht, aber ich brauche. Ja, die Frage greift ein bisschen dem vor, was in dieser Vorlesung noch kommt. Aber in aller Kürze, haben wir also hier zwei Verwandtschaftssysteme von 4, 5, die es insgesamt als Grundformen der Menschheit gibt, benannt. Ja, ganz kurz. Das eine haben wir als kognatisch bezeichnet. Das andere haben wir als patrilinear bezeichnet. Man kann Verwandtschaftssysteme auf verschiedene Weise unterteilen und gruppieren. Ja? Hier diese Unterteilung, die ich Ihnen hier als erstes im Laufe dieser Vorlesung vorstelle, ist eine Unterteilung danach, wie die Menschen ihre Abstammung, ihre Zugehörigkeit rechnen. Ja? Man kann Verwandtschaftssysteme aber auch danach unterteilen, wen Frau heiraten darf und wen nicht. Also nicht nach der Abstammung, sondern nach den Heiratsmöglichkeiten. Und man kann drittens Verwandtschaftssysteme auch danach unterteilen, ob ich zu meinem Vater, Bruder, Sohn ebenso sage wie zu meiner Mutter, Schwester, Sohn, nämlich Cousin, wie auf Deutsch, oder ob ich bei völlig verschiedenen Termini verwende, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wie in den meisten anderen Verwandtschaftssystemen. Und diese dritte Art, Verwandtschaftssysteme zu untergliedern, ist weder nach der Abstammung wie hier, noch nach den Heiratsregeln wie im zweiten Fall, sondern eher nach der Klassifikation der Verwandten, nach der Terminologie. Ja? Gut. Also, Sie sehen, Sie laufen Gefahr, wenn Sie mich aus Fragen, dass es nicht einfacher, sondern komplizierter wird. Aber es ist ein Versuch, einmal das kurz zu beschreiben und in einem weiteren Umfeld. Gut, damit zu den beiden anderen, die, wie Sie sehen, zumindest aus meiner Sicht, aber ich glaube doch aus einer großen Mehrheitssicht der heutigen sozialen Kulturanthropologie insgesamt ein bisschen weniger wichtig erachtet werden als Louis Henry Morgan, nämlich Sir Edward Tyler einerseits und James Frazer andererseits. Tyler ist in seiner Zeit der Integrativere gewesen, weil er erstens einmal den ersten Lehrstuhl für Anthropologie in Oxford 1888 eingenommen hat und damit eigentlich die akademische und universitäre Geschichte unseres Fachs im engsten Sinn beginnt. Teil ist auch deswegen der integrativere, weil in seiner Zeit sich die Anthropologie hauptsächlich in Europa abspielt und der Amerikaner Louis Henry Morgan eigentlich so gesehen eine Ausnahme ist zu dem, wo im späten 19. Jahrhundert insgesamt die Metropole der Welt, das Machtzentrum der Welt liegt, und das ist natürlich Europa und speziell Großbritannien. Und darüber hinaus ist Tyler auch deswegen integrativ, weil er in einem sehr viel höheren Ausmaß als Louis Henry Morgan auch versucht, das Beste von kontinentaleuropäischer Forschung, das ihm damals vorlag, zu integrieren und dabei vor allem deutschsprachige Forschung. Zwei Herren, die man in diesem Zusammenhang zumindest einmal namentlich gehört haben sollte, sind Gustav Klemm und Joachim Weitz. Gustav Klemm ist nicht nur der Begründer des großen Leipziger Museums für Völkerkunde geworden, das in seiner Zeit eines der ersten drei am Kontinent war, sondern auch jemand, der aufgrund von Museumsmaterialien, die im deutschsprachigen Raum eben ein besonders großes Gewicht immer hatten, Vorstudien zu einer Kulturgeschichte der Menschheit verfasste, die Theiler sehr stark beeinflusst haben. Und Ähnliches gilt auch für Weitz. Also der Theiler war in dieser Hinsicht ein bisschen aufmerksamer auf das hin, was in anderen Teilen Europas und außerhalb des englischen Sprachraums gearbeitet war und wurde. Und ist wahrscheinlich auch deswegen, dass über ihn ein zentraler Begriff unseres Faches in die Anthropologie von Anfang an eingeführt wurde, der bis dahin eigentlich nur im deutschen Sprachraum eine große Rolle spielte. Und dieser zentrale Begriff unseres Faches, der Überteiler aus dem deutschen Sprachraum hinein in das Gesamtfach eingebracht wird, ist der Begriff der Kultur. Primitive Culture in zwei Bänden von 1871 ist auch das eigentliche Hauptwerk von Theiler. Stoßen sich bitte nicht am Wort Primitive, das heute natürlich unsäglich geworden ist, aber damals nicht die menschenverachtende Konnotation hatte, die es heute zweifellos hat, sondern konzentrieren sich einen Moment auf das Wort Culture. Und denken Sie dabei mit, dass Theiler jemand war, der frühzeitig für die Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei, für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Afrika und in den Amerikas eintrat. Das war auch etwas, das seinen ersten und fast einzigen längeren Auslandsaufenthalt in der Karibik mitgeprägt hatte. Aus diesen Überlegungen und aus der Lektüre der deutschsprachigen Museumsethnologen des 19. Jahrhunderts, Klemm und Weitz, gelangt Theiler also zur Überzeugung, alle Menschen haben Kultur. Und das ist schon Ende des 19. Jahrhunderts, wo die großen Kolonien auf der ganzen Welt noch bestehen und wo noch einige große Tragödien des 20. Jahrhunderts noch nicht passiert sind und daher noch viel unbefangener mancherlei Rassismen durch die Welt geistern. Das ist schon für seine Zeit eine sehr markante und wichtige Aussage. Kultur ist etwas, das alle Menschen haben. Und wenn ich gesagt habe, von morgen her werden zwei Drittel der Grundfragen unseres Faches aufbereitet und thematisiert, dann ist dieses Thema der Kultur ganz sicher eines, das im verbleibenden Drittel unbedingt zentral ist. Kultur definiert Theiler in einer Weise, die aus meiner Sicht auch heute noch Gültigkeit hat, wenn wir sie als eine Verständnisform von Kultur interpretieren, wie wir sie auch heute im Alltag verwenden, wenn wir etwa von der Hallstattkultur sprechen. Also im archäologischen Sinn von der Gesamtheit dessen, was eine Gruppe von Menschen in einer bestimmten Zeit an Leistungen hervorgebracht hat. In dem Sinn spricht Kultur, spricht Theiler also von Kultur, als der Gesamtheit, aller Manifestationen im ideellen und materiellen Bereich, die eine Gruppe von Menschen miteinander hervorbringt. Diese Definition von Kultur ist eine der klassischen und bleibenden Werte, wie ich meine. Sie schließt auch natürlich, so breit wie sie angelegt ist, die Sprache ein. Sie schließt, nachdem von der Gesamtheit die Rede ist, nicht nur das Vorherrschende ein, sondern auch das Abweichende und das Marginale. Und sie schließt natürlich nicht nur die großen Spitzenleistungen wie Fidelio oder die Zauberflöte ein, sondern auch Alltagskultur, die Kultur im Kleinen, die Kultur der Unterschicht und so weiter und so fort. In diesem Sinn glaube ich, dass Theilers Definition von Kultur im weitesten Sinne eben wirklich bis heute gültig ist und verwendbar ist und sinnvoll ist. Umso besser. Primitive verwendet Theiler tatsächlich im Sinne seiner Stufenreihe der Evolution und die ist nicht nur nicht in vielerlei Hinsicht richtig wie bei Morgan, sondern sie ist in der meisten Hinsichten falsch. Während Morgans Konzept zumindest aus einer Gesamtperspektive auf die Menschheit weiterhin eine gewisse Plausibilität hat. Während Morgans Konzept, wenn man statt Windheit Jäger und Sammler sagt, statt Barbarei Bodenbauer und statt Zivilisation Staatsgesellschaft sagt, auch für große Strecken des archäologischen und historischen Ablaufs, etwa im Nahen Osten, etwa in Teilen Afrikas, Sinn macht, ist die Abfolge, die Theiler vorschlägt, so nie irgendwo passiert. Was bei Theilers Konzeption von Evolution Sinn macht, ist also nicht irgendein Baum oder irgendeine Linie, das ist erwiesenermaßen falsch. Es ist nicht so, dass, wie Theiler vermutete, die Menschheit von einer Stufe des Animismus über eine Stufe des Polytheismus sich hin- und weiterentwickelt hat zu einer Stufe des Monotheismus. Es gibt viele Teile der Welt, wo es andere als diese Glaubensformen gibt. Es gibt viele Teile der Welt, die wohl auch in Zukunft nicht monotheistisch werden. Sie müssen nur die Mehrheit der indischen Bevölkerung fragen. Was interessant ist an Theiler, ist, dass er eben ein anderes Kriterium als Morgan heranzieht, das auch sehr wichtig ist. Nämlich Religion, Weltbilder. Und nicht Wirtschaft und Verwandtschaft wie Morgan. Und was interessant ist an Theiler und Bestand hat, das ist jeder dieser drei Begriffe. Die sind wichtig, um eigene und andere Religionen besser zu verstehen. Aber sie sind völlig unbrauchbar, um die Evolution der Menschheit zu charakterisieren.
Ja, ich möchte etwas Falsches sagen, um zu wissen, der hat das gesagt, das ist eine gute Debatte, der hat das gesagt, aber das war falsch.
Ja. Ich bitte darum.
Wie
Wichtig ist also bei Tyler, dass er mal festgestellt hat, es gibt so etwas wie Animismus. Falsch ist bei Tyler, dass er geglaubt hat, dass der Animismus die früheste Form der Menschheitsentwicklung ist. Wichtig ist bei Tyler, dass er erkannt hat, es gibt so etwas wie Polytheismus. Falsch ist, dass er behauptet hat, Polytheismus erwächst immer heraus aus einer animistischen Phase davor.
Was ist überhaupt Animismus?
Und dazu kommen wir gleich. Wichtig ist also bei Tyler, dass, darf ich Sie schon vielleicht jetzt bei dem Punkt auch bitten, dass man den Teil zuerst fertig diskutieren und dann eine Frage umgehen. Dass der Monotheismus ein eigenständiges Phänomen ist und nicht etwa etwas ist, das alle Menschen miteinander gemeinsam haben. Falsch ist, dass er ihn als die höchste Form der Menschheitsentwicklung anspricht. Also diese drei Begriffe einmal herausgearbeitet zu haben und ihnen einen bestimmten Inhalt zu gewiesen zu haben, ist die positive Leistung und damit auch schon zu Ihrer Frage. Animismus wird bei Tyler als eine Religionsform verstanden, in der die wichtigsten Kräfte jenseits der Menschen, die ihr Sein bestimmen, eben Geister sind. Geistige Kräfte von Animus, die Seele. Wenn man so will, dann sind tatsächlich eine Reihe von wichtigen religiösen Glaubensvorstellungen vor der Missionierung oder von solchen religiösen Glaubensvorstellungen nicht durch die Missionierung hindurch mussten unter jemand Sammlergesellschaften und vielen einfachen Bürgern von dieser Art. Glaubensvorstellungen, die nicht an Gottheiten glauben. Also an Wesenheiten, die eine einmal feststehende, dauerhafte Gestalt haben. Geister unterscheiden sich, wie wir alle wissen, von Gottheiten dadurch, dass sie eine veränderliche Gestalt haben und eine solche, die zum Beispiel in bildlichen und künstlerischen Darstellungen daher in der Regel nicht einfach wiedergegeben werden kann. Geister unterscheiden sich von Gottheiten auch dadurch, dass sie oft in Zusammenhang gedacht werden mit Verstorbenen. Nicht immer und nicht zwingend, aber oft. Eine bestimmte Form des Animismus ist daher jene, in der es eigene Geisterwelten gibt, in denen unter anderem auch die Geister der Verstorbenen leben und zu denen dann bestimmte, besonders befähigte Experten unter den Lebenden Zugang haben, indem sie hinreisen können. Diese bestimmte Form des Animismus nennt man nach den Experten, die diese Reise machen können, Schamanismus. Also, Animismus, Geister, Geisterglaube, wenn Sie so wollen. Polytheismus, der Glaube an viele Gottheiten, manche von ihnen böse, manche von ihnen nicht so böse, manche von ihnen lieb, andere lustig und andere wieder nur gut. Der logische Vorteil des Polytheismus ist immer der, dass es dort keinen Teufel braucht. Diesen philosophischen Vorteil des Polytheismus, das Böse sozusagen aufteilen zu können auf verschiedene Gottheiten, hat schon der große soziologische Religionswissenschaftler Max Weber am Anfang des 20. Jahrhunderts klar erkannt und darauf hingewiesen, dass jeder Monotheismus, ob er nun muslimisch oder jüdisch oder christlich ist, schwierige logische Probleme gibt, weil er die Gläubigen vor die fast unlösbare Denkaufgabe stellt, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er dann das Böse auf der Welt zugelassen? Also ist Gott etwa nicht allmächtig? Wenn das so ist, warum soll ich dann an ihn glauben? Und umgekehrt, wenn Gott eine besondere Aufgabe für die Menschheit hat und es daher zulässt, aber nicht selbst dafür verantwortlich ist, dass es das Böse auf der Welt gibt, woher kommt dann das Böse, wenn nicht von Gott? Deswegen braucht der Monotheismus immer auch den Teufel. Gut, einige dieser Fragen hat Theiler wenige Jahre vor Max Weber in Deutschland arbeiten, zum Teil aber auch als dessen Zeitgenosse, schon aus seinen eigenen, eben religionsrevolutionären Studien heraus vorweggenommen. Einen letzten Punkt erlauben Sie mir noch zu diesem zweitwichtigsten Armchair Anthropologist unter den drei großen zweitwichtigsten und Armchair Anthropologist unter den drei großen Evolutionisten der Jahrhundertwende zu sagen. Das bezieht sich auf das Phänomen des Survival. Theiler hat als Theoretiker und Methodologe des anthropologischen Evolutionismus versucht zu überlegen, wie können wir aufgrund unserer Befassung mit heutigen lebenden Gesellschaften in irgendeiner Weise Rückschlüsse ziehen über die Vergangenheit. So wie es Morgan ja auf seine Weise schon versucht hatte in dem Buch über die Irokesenliga. Also sagte ich hier im Jahr 1865, schauen wir die bodenbauenden, heute kulturellen und daher materiellen Irokesen an und schließe aus heute, dass es irgendwann früher auch so war. Diese etwas grobe Form des Rückschließens von der Gegenwart auf die Vergangenheit bei Morgan versucht Theiler, der einige Zeit nach ihm seinen Gipfelpunkt seines Schaffens erreicht, zu verbessern. Er sagt, naja, so einfach ist das nicht. Man sollte eigentlich aus der Gegenwart nur dann in die Vergangenheit zurückschließen, wenn das Phänomen in der Gegenwart keine eigentliche Funktion mehr hat. Dann nämlich ist es sicher, dass es vor allem als Überbleibsel aus der Vergangenheit, Survival, als Überbleibsel aus der Vergangenheit, sicher werden Sie gefragt werden, Teile unter Ihnen, was ein Survival ist, dient. Nur dann, also wenn ein Phänomen in der Gegenwart keine wirkliche Funktion mehr hat, können wir uns erlauben, es als Überbleibsel aus der Vergangenheit zu interpretieren. Beispiel dafür wäre etwa beim Osterfest. Also hätten wir keine historischen Quellen, wann die Art, wie wir heute das Osterfest begehen, dann würde Theiler sagen, na, schauen wir uns mal an, wie zum Beispiel das, was man für die Kinder als Osternest im Garten anlegt, sich zusammensetzt. Staniol, die Schokolade, das hat alles heutigen Marktwert und ist hier und heute fest in der gegenwärtigen Gesellschaft verbunden. Was mich heiler interessiert, ist, warum da ständig kleine Schafe und kleine Hasen zu sehen sind in diesen Schokoladefiguren. Das scheint mir heute keine Funktion mehr zu haben. Mal nachsehen, ob der Hase vielleicht im mitteleuropäischen Alpenraum früher mal ein germanisches oder keltisches Symbol war. Mal nachsehen, ob das Schaf vielleicht im frühen Christentum irgendwie was aussagt. Und er hätte recht. Also so in dem Sinn versteht Tyler die Sache mit den Survivals. Nur dort, wo es sich nicht zwingend aus der Gegenwart ableitet, womit wir es zu tun haben, sollte man nachstoßen, weil man eben immer auch von Überlagerungen aus der Gegenwart ausgehen muss und von Verformungen, die das aus der Vergangenheit zu uns kommende durch die Gegenwart erfährt. Ja?
Das heißt, der Fernsehen die Funktion bezieht sich nicht darauf, ob es noch verwendet wird, sondern ob es quasi ob es sozusagen Routine geworden ist.
Ja, ob es Routine geworden ist und ob es.
Weil es ist ja noch in Verwendung.
Es ist in Verwendung, es könnte genauso gut was anderes sein. Also statt dem Schaf oder dem Hasen.
Das heißt, nicht hinterfragte Tradition quasi.
Ja, genau. Nicht hinterfragte und relativ ununterbrochene Tradition. Bei einem Vortrag zu diesem Thema der Survivals, das er vor der Englischen Geographischen Gesellschaft thematisierte, stand ein Statistiker auf, der seither immer auch im Atemzug mit Tyler genannt wird. Bolton, weil er weniger war, sagen wir nicht Galton für ihn, und weil er eine Figur in Looky Looky ist, sagen wir auch nicht Galton zu ihm. Und das heißt in ihrem Galton, wie Sie wissen. Also, Bolton war auch ohne Tyler ein recht berühmter Statistiker, den man in der Geschichte der mathematischen Statistik durchaus auch ohne Tyler kennt. Wir kennen ihn nur wegen Tyler. Er stand zu diesem Vortrag im Teil über die Survivals auf und sagte, hoppla, lieber Tyler, das mit den Survivals ist mir noch immer zu ungenau. Und er machte zwei Einwände, die man seither als Goldens Problem in der Geschichte der Anthropologie kennt und die sie bis zum Ende ihres Studiums daher auch niemals mehr vergessen werden. Die zwei Einwände des Statistikers Goldens auf den Vortrag Tylers von der London Geographical Society über den Wert von Survivals als Forschungszugang zur Entschlüsselung der Menschheitsentwicklung. Bolton sagte nämlich zwei Dinge. Erstens, wenn Sie, bleiben wir jetzt untereinander beim Beispiel der Irokesen von morgen, weil wir es vorher verwendet haben, der Tyler hat damals andere Beispiele verwendet. Ja? Aber bleiben wir untereinander bei diesem Beispiel der Irokesen. Wenn Sie also jetzt 1860 da eine matrilineare hortikulturelle Gesellschaft haben und auch noch vier andere finden und sagen, unter ähnlichen Umweltbedingungen gehe ich davon aus, dass das, was ich heute kenne, eine von vielleicht mehreren typischen Formen der Frühform des Bodenbaus gewesen sei, dann übersehen Sie zwei Dinge, lieber Herr Tyler. Erstens übersehen Sie, dass zwischen der Frühform des Bodenbaus im Jahre 4000 vor unserer Zeit und heute doch selbst eine Geschichte liegt, in der sich diese Frühform des Bodenbaus ihrerseits wohl irgendwie verändert hat. Argument 1. Sie als Evolutionist übersehen die Lokalgeschichte der jeweiligen Gesellschaften, die Sie da untersuchen. Stimmt, gilt bis heute. Lokalgeschichte ist nicht der große Überblick über die Entwicklung der Menschen. Der Einwand von Gauppen macht klar, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Lokalgeschichte im Einzelnen und die großen Entwicklungsetappen der Menschheitsgeschichte. Und das Zweite, auch sehr wichtig, wir werden am Anfang der nächsten Stunde noch kurz darauf zu sprechen kommen, ist ein second set open ist hier immer, wenn es um diese von Ihnen sowieso ignorierte Lokalgeschichte geht, Herr Theiler, ja auch damit zu rechnen, dass diese Lokalgeschichte nicht nur durch örtliche Faktoren bedingt war, sondern durch ganz massive Einflüsse von außen, sodass das, was wir heute in der Gegenwart sehen, das Produkt ist von der Lokalgeschichte und ihren Interaktionen mit Außeneinflüssen. Außeneinflüssen, die von woanders hereinkommen, die von woanders hinausgesendet werden, hinaus diffundiert werden. Außeneinflüsse, die damit das Stichwort abgeben für ein weiteres wichtiges Thema in der Ethnologie, das Thema der Diffusion, der Ausbreitung von Kultureinflüssen von einem Zentrum aus in andere Regionen und Peripherien hinein. Damit käme ich allmählich zum Schluss der heutigen Vorlesung, dass ich unbedingt noch unterbringen muss. Daher haben wir noch circa 1,5 Minuten Zeit für Fragen zu Theiler.
Was hat der Theiler dann gesagt? Ist er rot geworden oder war er
plötzlich
auf diesem Einwand
von Gott? Er hat in etwa das gesagt, was ich Ihnen jetzt auch gesagt habe. Im Detail haben Sie recht, aber seine Antwort ist auch in der Mitschrift der damaligen Sitzung der Royal Geographical Society enthalten. Insofern, als ich sie gelesen habe, kann ich Ihnen zwar nicht sagen, ob er rot wurde, aber dass es relativ logisch war, was er gesagt hat, kann ich Ihnen schon sagen. Nämlich, Sie, Herr Gauppen, sprechen aber dann doch über ein Phänomen im Kleinen, nämlich die Lokalgeschichte der Irokesen. Und die interessiert mich als Evolutionist weniger, weil mich interessiert die große Gesamtgeschichte der Menschheit. Das war seine Antwort. Also dass die beiden über zwei verschiedene Ebenen der wissenschaftlichen Untersuchung sprechen, ist auch aus der Diskussion deutlich geworden.
Das ist zwar jetzt überflüssig, das gibt es mittlerweile zu sehen, aber man könnte dann darauf schließen, dass früher am Atomwaffenkonzept noch keine Rolle spielt. In Wirklichkeit ist es noch für die Schallplattensammlung.
Ich habe jetzt gerade in den Schnippisch eingeworfen, dass meine Schallplattensammlung zu Hause schon ein Survival aus einer früheren Epoche ist, weil sie gegen eine Kettenaktion gehabt hat.
Das bedeutet nicht, dass es endgültig früher war. Es kann auch sein, dass davor noch andere Sachen waren.
Ja, also das stimmt aus heutiger Sicht. Sowieso, aus anderer Sicht haben Sie das nicht so klar gesehen, dass die zeitliche Tiefe für viele Perioden hängt, wo Überlagerungen des Älteren über das noch viel Ältere vorgekommen sind und das noch viel Ältere daher aus heutiger Sicht nicht ohne weiteres sichtbar ist. Das haben Sie noch nicht so genau gesehen. So, zwei kurze Fragen noch. Nein? Gut, danke. Dann schnell zu Fraser. Auch weil er derjenige von den dreien ist, der viel eher als die anderen nicht die Wissenschaft, sondern die Kunst, die Literatur beeinflusst hat. Sein Klassiker The Golden Bow in der dritten Auflage als 12-bändiges Werk erschienen. ist eine riesige Mythensammlung, die sich in Anspielungen dann wiederfindet bei Sigmund Freud, ebenso wie bei Rudyard Kipling, die sich in den Gedichten von Ezra Pound ebenso findet wie in manchen Erzählungen von James Joyce. Sie alle greifen dieses oder jenes auf, was Frazier in Golden Bow verbraten hat. In dieser riesigen Mythensammlung gibt es zwei große Verdienste, verbinden sich mit dieser großen Mythensammlung. Erstens, wie Tyler mit seiner Abfolge, so wirkt auch Frazier mit dem Golden Bow über seine darin enthaltene Abfolge von Magie über Totemismus zu Monotheismus daran mit, dass Kosmologien, Glaubensvorstellungen, Religionen letztlich das zweite große Thema der ethnologischen Forschung bleiben bis in die Gegenwart neben Verwandtschaftssystemen und sozialen Verhältnissen. Das ist das erste große Verdienst, dass er also, dass die beiden im Gegensatz zu Morgan, dem das nicht so ein großes Anliegen ist, sicher miteinander eingebracht haben. Die Mythologie, das Religiöse, das Spirituelle als das zweite große Thema neben Verwandtschafts- und Sozialverhältnissen, mit dem sich die Ethnologie überhaupt befasst. Und das Zweite, was Frazier eben schon in meiner Kurzcharakterisierung auszeichnet, durch sein Werk ist, dass er einfach wahnsinnig populär war in der breiten Bevölkerung mit dieser Mythensammlung, die Sie auch heute noch in diversen Taschenbuchausgaben auf Deutsch kaufen können. Dass er die Literatur, die Psychoanalyse, die Musik, die Operette und so weiter und so fort den Schundroman beeinflusst hat mit seinen zum Teil durchaus bizarren mythologischen Inhalten, die er eben gesammelt hat aus den Berichten von anderen. Der Kern seines Themas bezieht sich auf den Inhalt von Mythen und auf die Kraft, die Mythen ausüben für die Menschheit. Das ist wichtig geblieben bis in die Gegenwart. Im 20. Jahrhundert greift Claude Lévi-Strauss, der Begründer des französischen Strukturalismus, diese zentrale Bedeutung mythischer und mythologischer Fragestellungen für die Ethnologie wieder auf. Im 20. Jahrhundert ist es so, dass auch ein bedeutender Weggefährte von Claude Lévi-Strauss, nämlich Roland Barthes, in Frankreich der späten 60er und 75er Jahre unsere in einer säkularisierten westlichen Gesellschaft nach wie vor fortbestehenden Mythen thematisiert, vom Mythos, dass Deutsche leidenschaftlich gern Auto fahren, bis zum Mythos, dass Franzosen gute Liebhaber sind, werden hier die Mythen des 20. Jahrhunderts bei Roland Barthes aufgegriffen. Das soll Ihnen nur veranschaulichen, dass von Frazier in dieser Hinsicht dann schon eine kontinuierliche Anregung für die weitere Geschichte der Ethnologie ausgeht. Ähnlich wie Tyler hat er zwei andere Begriffe im eher kognitiven und spirituellen Bereich geprägt und für die Wissenschaft erarbeitet, die von bleibendem Wert sind. Magie als ein bestimmtes, spezifisches Moment menschlicher Aktivitäten, mit dessen Hilfe nicht für andere nachvollziehbare Ergebnisse herbeigeführt werden, wird von ihm als Begriff eingeführt. Magie als Ergebnis menschlicher Aktivität. die von anderen nicht nachvollzogen werden können. Und der Totemismus als eine bestimmte Form der Sicht auf die Welt, in der sich Menschen und Menschengruppen gemeinsam benennen nach bestimmten Phänomenen der Natur. Wir sind also die Gruppe Blitz und ihr seid die Gruppe Känguru. Und deswegen müssen wir das und das tun und ihr das und das nicht tun. Diese Form der Zuordnung von Menschen und Menschengruppen zu bestimmten Phänomenen der äußeren Natur wird von Fraser begrifflich einmal erfasst. Das ist ein Phänomen, das viele Gesellschaften, nicht nur die zentralasiatischen Mitbeuter, kennen und das viele Glaubensvorstellungen auch prägt. Aber ebenso wie bei Taylor gibt es nicht diese Stufenfolge, auch nicht bei Fraser, von Magie über Totemismus hin zum Monotheismus. Fraser lebte, wie gesagt, viel später als Bogart und Tyler. Er lebte in einer Zeit, in der ein Gedanke kurzfristig eine große Rolle spielte, der schon in der Galtonschen Kritik an Tyler da war. Viel mehr als die Entwicklung von Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum Komplexen und viel mehr als die Lokalgeschichte sei es doch so, dass Einflüsse von außen, Einflüsse von wenigen Zentren, wo sich die eigentlichen Fortschritte abspielen, auf den Rest der Welt das Entscheidende sein. Diese durchaus ambivalente und manchmal auch gefährliche These des Diffusionismus behandeln wir in der nächsten Stunde. Verhalten wir uns.